In der laufenden Tageslese, wer gestern gelesen hat, hat den Zuspruch gehört oder gelesen, den Jesus seinen Jüngern sagt: Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Heute in der Predigt geht es um eine Bitte von zwei Männern, die zu Jesus kommen und sagen: Wir wollen. Wir wollen. Ja, wer war denn das, diese zwei? Johannes und Jakobus kommen zu Jesus und sagen: Wir wollen, dass du uns das gibst, worum wir dich bitten. Ich fange mal ein bisschen früher an. Jesus hat ja dreimal seine Leiden angekündigt, dass er gekommen ist, um ein neues, ewiges Reich zu gründen. Und als Jesus das erste Mal davon gesprochen hat, dass dieses Reich nicht ein Reich ist mit Glanz und Glorie auf dieser Erde, sondern dass er für dieses Reich leiden und sterben wird, kommt Petrus: Herr, das kann doch nicht sein. Du bist doch gekommen, Israel zu erlösen. Petrus, obwohl er vorher noch, kurz vorher, Minuten vorher noch gesagt hat: Du bist der Christus. Plötzlich sagt er: Das, Herr, das kann so nicht geschehen. Da musst du dich jetzt irren. Nach der zweiten Leidensankündigung ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und sie streiten. Sie streiten miteinander. Worüber streiten sie? Wer ist denn der Größte? Petrus: Ich. Jesus hat mich besonders berufen, hat mir einen besonderen Namen gegeben. Johannes vielleicht: Ich. Ich bin ganz besonders mit Jesus verbunden. Ich spüre, wie er mich liebt. Was die anderen alle so gesagt haben mögen, weiß ich nicht, aber jeder wollte der Größte sein. Von Jesu Ankündigung vom Leiden und Sterben haben sie nichts begriffen. Es ging ihnen nur wirklich darum: Sie sind, ich bin der, der ich bin. Und ich muss mich durchsetzen und muss behaupten, dass ich der Beste und Größte bin. Und unser Text, um den es heute geht, ist unmittelbar an die dritte Leidensankündigung angeknüpft. Ich lese uns erstmal diese Leidensankündigung noch. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen wird. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Eine ganz deutliche Rede, ein ganz deutlicher Hinweis auf das, was kommen wird. Und da sind es zwei, die es nicht abwarten können, bis Jesus sein Reich aufrichten wird. Das hier, das haben sie nicht verstanden. Ich denke mal, das ist ganz menschlich. Auch wir verstehen manches nicht, was uns im Wort gesagt wird. Im Moment ist uns das alles so viel, es bewegt uns nicht so sehr, weil es uns persönlich nicht angeht. Es geht ja den anderen etwas an. Und so ging es auch den Jüngern. Uns, die wir Jesus nachfolgen, kann ja hier nichts passieren. Und darum ist es wichtig, jetzt schon die Situation zu klären, wie es einmal sein wird, wenn Jesus sein Reich aufrichtet. Auch an diesem Punkt waren sich die Jünger alle noch einig, Jesus wird Israel von den Römern erlösen. Und wenn das geschieht, dann müssen wir ja einen guten Posten abkriegen. Ich weiß nicht, wie es heute so in den Parteien zugeht, wenn sie eine Wahl gewonnen haben, ob sie sich dann erstmal um die Ministerposten streiten oder ob das schon vorher festgelegt ist, weiß ich nicht. Aber die beiden Johannes und Jakobus, die waren ganz scharf darauf. Wir sind die wichtigsten Leute. Wir müssen den nächsten Posten bei dem Chef haben. Einer links, einer rechts und wir sind dann deine Berater. Und alle anderen müssen genau das tun, was wir unserem Chef sagen. Und der Text geht genau so. Nachdem Jesus sein Leiden angekündigt hat, da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir dich bitten. Hier steht es schon etwas humaner, als in der Lutherbibel, da steht wirklich, wir wollen. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich hatte eingangs zitiert, Jesus sagt: Was ihr in meinem Namen bitten werdet, das wird euch der Vater geben. Und hier haben wir ein Beispiel dafür, dass Menschen eben nicht im Namen Jesu beten. Deswegen muss Jesus sie auch zurechtweisen und diese Bitte abschlagen. Mich erinnert die Bitte so sehr auch an vielleicht unser ganz persönliches Bitten. Wir sehen uns, wir sehen, und ich schließe mich damit ein, wir sehen unsere Probleme, wir sehen unsere Schwachheiten und wir sehen, dass die anderen, die uns umgeben, den gleichen Anspruch haben. Und deswegen müssen wir jetzt sehen, dass wir doch etwas Vorrang haben, etwas Vorsprung haben. Und ich denke, es gibt viele ganz private Gebetsanliegen, die wir uns einfach so wünschen, dass sie uns erfüllt werden, aber die wirklich nicht dem Willen Jesu entsprechen und damit auch nicht in seinem Namen geschehen. Ich muss mich da genauso drunter stellen. Und wer meint, ihm passiert das nicht, der soll zufrieden sein. Ja, wenn wir im Namen Jesu bitten, und das ist dann nicht nur so die Formel, Im Namen Jesu, Amen. Das kann ganz schnell zu einer Formel werden, die auch dann nicht mehr ernst ist. Aber wenn wir es uns wirklich bewusst machen, uns vom Geist führen und leiten lassen, vom Wort her, auch das Ziel Jesu sehen. Einmal war es damals für die Jünger unverständlich, das Ziel Jesu zu begreifen. Wir haben den Rückblick, wir können das alles sehen, was geschehen ist. Oder wir lesen es und empfinden es als eine Wohltat, die Jesus für die Menschheit getan hat. Für ihn selbst war es natürlich keine Wohltat, aber für die Menschheit, denn er hat uns den Weg zum Vater freigemacht. Und wenn wir im Namen Jesu bitten, dann behaupte ich, wenn wir darum bitten, dass Menschen das Wort Gottes hören und annehmen, wenn wir darum bitten, dass Gott seine Gemeinde in dieser Zeit der Anfechtung bewahrt und hindurchträgt, wenn wir unsere ganze Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus wissen und uns da in diese Abhängigkeit hineinbegeben und sagen, Herr, gib du uns die Stärke, gib du uns deine Hilfe, deinen Beistand, dass wir nicht versagen am Ende, dann bin ich davon überzeugt, das sind Gebete, die im Namen Jesu geschehen. Wir dürfen natürlich auch alle privaten Dinge nennen, aber wir dürfen nicht meinen, dass unsere alle privaten Dinge so in Erfüllung gehen müssen. Diese beiden Jünger, die jetzt zu Jesus gekommen sind, die müssen sich sagen lassen, das geht nicht. Ihr habt überhaupt kein Verständnis dafür, ihr habt keine Ahnung, worum ihr bittet. Ihr wollt mit mir auf dem Thron sitzen, ihr wollt mit mir auf einer Stufe stehen, ihr wollt, dass die anderen hinter euch bleiben, sagt Jesus, das geht nicht. Ihr wisst nicht, was ihr bittet, weil sie eben auch noch den Blick nicht dafür haben, wie alles geschehen wird. Und Jesus sagt dann zu ihnen, könnt ihr denn auch? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Ja, das können wir. Was du kannst, können wir auch. Das müssen wir uns mal so wirklich vergegenwärtigen, uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sind zwei Jünger, die sich zu Jesus stellen und sagen, was du kannst, kann ich auch. Und Jesus sagt ihnen dann, ja, es wird euch so passieren. Ihr werdet den Kelch trinken und ihr werdet getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Und genau das bezieht Jesus auf sich, auf sein Leiden und Sterben. Und er sagt es seinen Jüngern, dass auch sie in dieser Welt leiden und vielleicht auch getötet werden. Laut Überlieferung gibt es nur einen einzigen von den 11 Jüngern, die übrig geblieben sind nach Ostern, der nicht den Märtyrertod gestorben ist. Johannes. Und Jakobus ist der erste der 11 Jünger, die durch Herodes enthauptet wurden. Man spricht davon, dass er der zweite Märtyrer ist. Der erste Märtyrer ist uns ja auch bekannt. Stephanus, der dort gesteinigt wurde, um seines Glaubens willen, und Andreas wird von Herodes dem Todesurteil preisgegeben. Und Petrus wird daraufhin ins Gefängnis geworfen, weil Herodes spürt, ach, die Leute sind begeistert, wenn diese Gruppe da ausgerottet wird, dann ist das gut, dann habe ich Ansehen beim Volk. Gott hat andere Pläne auch mit einem Petrus. Obwohl gerade auch von Petrus, wir wissen, und von den anderen Aposteln, dass sie alle einem Märtyrertod gestorben sind. Das lehrt die Geschichte, steht zwar nicht so in der Bibel, aber dem Petrus sagt es ja Jesus schon voraus, auch du wirst mir folgen, ein anderer wird dich binden und du wirst mir folgen. Soweit erst einmal zu diesen Zweien. Und die anderen, 10, noch ist Judas dabei, Judas Ischariot. Was sind denn das für Idioten? Wie gehen denn die mit uns um? Sind die denn besser als wir? Gerade Johannes und Jakobus, die da in Samarien geschrien haben, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Wir müssen doch diese Stadt, die dich nicht annimmt, vernichten. Die wollen jetzt besser sein als wir. Und sie empören sich. Sie werden unwillig. So was Blödes, wie die sich aufspielen hier, das geht doch gar nicht. Was macht man in so einer Situation? Donnert man den einen und den anderen zusammen? Seid nun endlich vernünftig? Haltet mal endlich eure Klappe? Überlegt einmal? Nein, das tut Jesus nicht. Jesus selbst spricht mit ihnen. Und zwar, erstmal nennt er ein Beispiel, wie es in dieser Welt zugeht. Da sind die mächtigen Herrscher in dieser Welt, die Völker, ihre eigenen Völker, nicht nur fremde Völker, eigenen Völker unterdrücken, ihnen das letzte Hemd vom Leibe reißen, nur um selbst Reichtum anzuhäufen, nur um selbst groß dazustehen. So ist es in dieser Welt. Und da gibt es keine Rücksicht, kein menschliches Gesellschaftssystem, das da eine Ausnahme bildet. Es sind zwar alles unterschiedliche Formen, aber letzten Endes geht es immer und überall darum, dass die Leute, die etwas zu sagen haben, auch meinen, sie haben besondere Rechte und könnten aus den Untergebenen das rausholen und rausfordern, was zu ihrem Heil und zu ihrem Frieden und zu ihrem Reichtum dient. Das sagt Jesus so, so ist das in dieser Welt. Und da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist so und das ist, bleibt so bestehen, solange diese Erde besteht, bevor Christus wiederkommt. Unter euch, also unter euch 12, die ihr jetzt hier seid, soll das nicht so sein. Die Lutherbibel übersetzt sogar, unter euch ist das nicht so. Als eine feststehende Tatsache. Hat sich Jesus geirrt? Aber ich denke, auch mit dieser Behauptung, wenn er sagt, es ist so, dann hat Jesus schon einen Blick weiter. Einen Blick über Ostern hinaus. Und einen Blick über Pfingsten hinaus, wo dann wirklich alle Apostel stehen, außer Judas natürlich, der war nicht mehr dabei, wo alle Apostel stehen und das Wort Gottes verkünden. Wenn Petrus auch der Redensführer war, der die Pfingstpredigt gehalten hat, so heißt es doch, sie waren alle einmütig beieinander. Und sie redeten gemeinsam, so dass die Leute zwar alles verstanden, aber gesagt haben, die spinnen ja wohl. Wir hören sie jeder in seiner eigenen Sprache. vielleicht sogar im eigenen Dialekt. Sie waren alle beieinander und waren einmütig. Aber in dieser Situation muss Jesus erstmal mit den Jüngern Klartext reden. Wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Oder der sei aller Diener. Seid füreinander da. Seht, wo der andere Bedarf hat. Seht, wo der andere Unterstützung braucht. Vielleicht in materiellen Dingen, vielleicht an Zeit, einmal mit ihm zu reden, vielleicht Zeit, mit ihm zu beten. Und es soll, so sagt es Jesus, kein Dienst zu gering geachtet werden. Denn wer der Erste sein will, wer etwas zu sagen haben will, der sei für alle der Diener. Und wir wissen es aus der Passionsgeschichte dann, dass Jesus das nicht nur gesagt hat, sondern wirklich selbst sich zum Diener gemacht hat, indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Dass er sich vor ihnen erniedrigt hat. Und er sagt dann, ihr nennt mich Meister und ich bin es auch. Und dennoch habe ich mich als euer Meister nicht zu hoch geachtet, mich vor euch zu beugen, euch die Füße zu waschen. Ich, der Sohn Gottes, habe es nicht verachtet, euch zu dienen. Und nicht nur euch 12, sondern der ganzen Welt. Und dieser Dienst ist nicht symbolisch im Fußwaschen gemeint. Seinen Jüngern galt das so, zweifelsfrei. Aber der Welt gilt der ganz andere Dienst, den Jesus getan hat. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu lassen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Als ich noch in die Sonntagsschule gegangen bin, Kindergottesdienst sagt man heute dazu, da wurde uns noch, wenn es um die Passion ging, um die Kreuzigung Jesu ging, wurden uns die bösen Juden vorgestellt. Das hing sicher auch damit zusammen, dass die Lehrer und Lehrerinnen in der Nazizeit aufgewachsen sind und so demonstriert oder inspiriert waren. Es waren immer die bösen Juden, die Jesus umgebracht haben. Und durch die Jahrhunderte hindurch wurden die Juden deswegen, weil es so verkehrt ausgelegt wurde, von den Christen an die Seite gedrückt, vielleicht sogar verfolgt und beschimpft. Aber Jesus sagt hier, ich gebe mein Leben. An anderer Stelle sagt er, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es. Dazu ist Jesus auf die Welt gekommen, um sein Leben zu geben. Das war Ziel von Anfang an, dass er als der Sohn Gottes, als der Reine, als der Heilige sein Leben für uns dahin gibt. Und dass es ihm nicht leicht gefallen ist, das wird uns ganz deutlich in seinen Gebetsringen in Gethsemane deutlich. Vater, Vater, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, wenn du einen anderen Weg siehst, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Das bittet Jesus dreimal. Und dreimal sagt er aber auch, wenn du keinen anderen Weg hast und wenn du das so willst, dann will ich gehorsam sein. Dann will ich diesen Weg gehen. Und was Jesus dabei erlitten hat, das wird uns berichtet. Das würde jetzt aber zu weit führen. Den meisten ist es ja auch bekannt. Jesus ist diesen Weg freiwillig gegangen. Und er hat es auch deutlich gesagt. Wenn ich meinen Vater bitten würde, dann würde er mir Legionen von Engeln schicken, die mich hier nicht deiner Gewalt überlassen. Nein, darauf verzichtet Jesus. Er geht ganz bewusst diesen schweren Weg für mich, für dich, für uns. Amen.